Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Ihr merkt es schon, ich bin am Start, Felicitas Budde. Wir haben auf dem Weg zu dieser Folge, ich sage es ganz offen, zwei Mitglieder der Hinterhof-Sänger verloren. Deswegen begrüße ich an meiner Seite heute Abend ganz herzlich Benedikt Engelberts. Hallo!
Gute, die Resterampe grüßt.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich finde schon, wir sind Peak-Hinterhof-Sänger-Talk.
Ja, ich meine, zwei von den Original Three, da passt schon. Und ich denke, ganz ehrlich, eigentlich lebt dieses Spiel heute eh von den Emotionen und da brauchen wir gar nicht so viele Fakten, sondern ich glaube, wir feiern heute einfach dieses Spiel, wir feiern uns, wir feiern dieses ganze Wochenende und ich glaube, da können wir einfach mal ganz frei rausreden.
Sein Kernkompetenzzentrum Emotionen wurde eingewechselt und wir übernehmen für diese Folge. Wir haben heute den 20. Mai und wie könnte es anders sein, sprechen wir hier in dieser Folge über das letzte Heimspiel unserer 05er in der Saison 24-25 gegen Leverkusen. Und ich weiß ja nicht, wer sich am Samstag so mit Fußball auseinandergesetzt hat, aber ich glaube, an diesem Spiel kam wirklich niemand vorbei. Und wir nehmen uns heute die Zeit und gehen ganz tief in die emotionale Analyse dieses Samstags, müssen aber dieses Wochenende von Mainz 05 erstmal von hinten aufrollen. Denn bevor wir über die Herren reden, reden wir erstmal darüber, dass Mainz 05 einen Titel geholt hat. Die Frauen sind nämlich am Wochenende Meisterinnen geworden.
Ja, Südwestmeisterinnen. Und da muss man ja wirklich sagen, Glückwunsch an die ganze Mannschaft. Das war zwar eigentlich hätte das Spiel ein bisschen höher ausgehen können, ist ja 0-0 am Ende gewesen. Man hätte ein paar Tore schießen können, aber es war eine souveräne Leistung und wenn man mal auf die ganze Saison blickt, kann man nur sagen, was eine krasse Mannschaft, über 100 Tore geschossen, über 50 Tore mehr Tordifferenz als die nächstbeste Mannschaft und da muss man einfach sagen, geiler Scheiß. Nächstes Jahr zweite Bundesliga in Mainz.
Ja, wir sind in der zweiten Liga.
Ich habe schon am Sonntag gesagt, oh, wir hätten nicht singen müssen, nie mehr zweite Liga, weil da ist sie wieder.
Ja, also es ist wirklich, es freut uns alle. Wir waren letztes Jahr auch dabei, als man in der Relegation an Bochum gescheitert ist. Es war super bitter und umso verdienter, dass nach dieser krassen Saison einfach jetzt unsere Meisterinnen aufsteigen können. Und zweite Bundesliga Frauenfußball, da sind ja auch ein paar Kracher dabei. Also wir werden gegen Turbine Potsdam zum Beispiel spielen. Einfach ein Traditionsverein im Frauenfußball. Und das sind, glaube ich, einfach für die nächste Saison auch so ein paar Spiele, wo man sich wirklich drauf freuen kann. Und man hat es auch, finde ich, am Sonntag im Bruchweg gemerkt. Alle waren angezündet, der Support war gut. Ich glaube, der ein oder andere war tatsächlich ein bisschen müde oder stimmlich angeschlagen, wie ich das jetzt offensichtlich bin. Aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan und da wurde ordentlich gefeiert und es war ein richtig geiler Sonntag.
Ja, und so wie ich das verstanden habe, werden nächste Saison die Spiele auch im Bruchweg ausgetragen in der zweiten Liga. Also können wir uns da auch auf mehr Bruchwegspiele freuen. Und ich glaube, wir haben uns alle schon vorgenommen, wir müssen einfach jetzt leider jedes Wochenende mindestens auf zwei Mainz 05 Spiele gehen, wenn nicht sogar noch mehr, wenn die ganzen Amateurmannschaften zurückkommen, weil ganz ehrlich, Profimannschaften müssen unterstützt werden.
Ist so. Und man kann ja auch einfach mal gucken, vielleicht haben wir ja nächste Saison Glück und der Rahmenkalender der zweiten Frauenfußball-Bundesliga und der ersten Herren, die legen sich irgendwie übereinander und man kann sowas verbinden. Also was weiß ich, wir spielen samstags gegen Union und dann sonntags gegen Turbine Potsdam oder so, beides auswärts an einem Wochenende. Da gucken wir mal für euch drauf, wie sich das über den Sommer so ausgestaltet und sollte es solche Zufälle geben, werdet ihr natürlich hier auf jeden Fall davon erfahren.
Ja, also eigentlich habe ich auch schon richtig Bock. Also ich freue mich einfach generell auf dieses Jahr. Vor allem, wenn man, du hast es eben schon angesprochen, sich überlegt, wie wie schlimm das war, letztes Jahr nicht aufzusteigen. Es gibt jedes Jahr die Diskussion im Männerfußball in den Regionalligen, so ist es auch in den Frauenligen, dass nicht alle Meister aufsteigen. Und letztes Jahr hatten wir das Pech, dass wir in eine Relegation mussten. Dieses Jahr hatten wir das Glück, dass der Südwestmeister direkt aufgestiegen ist. Deswegen hatten wir natürlich auch vor der Saison aufgerufen, wir müssen eindeutig Erster werden, dann sind wir sicher oben. Und das ist einfach ein echt toller Erfolg, dass wir das jetzt auch so durchgezogen haben.
Es wäre natürlich, du hast schon gesagt, schön gewesen, hätten wir ein Tor bejubeln dürfen. Dafür haben, glaube ich, die Herren einfach zu viele geschossen am Samstag, dass dann noch welche übrig waren für das Frauenfußballspiel. 0-0 hat am Ende gereicht, die Party war riesig. Und das war wirklich, das waren die Emotionen vom Sonntag. Und ich habe es schon gesagt, alle waren ein bisschen fertig vom Samstag und wir gehen jetzt in die knallharte emotionale Analyse dieses Spieltages und lassen aber erstmal die sprechen, die ein bisschen, sag ich mal, Kommentatoreninfos haben und auch gar keine Emotionen zu diesem Samstag.
15. Spielminute, die Mainzer sind Europa ganz, ganz nah. 1-0 für die Heimmannschaft und das spielen sie hervorragend. Die Alleingabe flach in die Mitte, Amiri links unten.
Und an dem Punkt sagen wir einfach, das war die Analyse. Da hat das Spiel dann auch aufgehört. Mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Das war's. Nein, Quatsch. Wir machen natürlich hier, wir sitzen hier auf der Couch. Wir nehmen euch mit emotional an unserem Samstag, was denn da los war. Und kein Mainz 05 Saisonabschluss zu Hause wäre perfekt ohne Marktfrühstück.
Das ist vollkommen richtig. Ich bin unfassbar früh aufgestanden schon. Ich war richtig hyped. Ich war irgendwie schon um 8 Uhr morgens habe ich im Bett gehockt, aufrecht, und konnte nicht mehr weiterschlafen, weil ich so aufgeregt war. Natürlich, mein Bus ging auch relativ früh auf den Markt. Aber was war das? Ich habe das, also jetzt mal, um euch mal alle mitzunehmen. Ich meine, du weißt das ja auch nicht. Ich muss ja vom Land raus, ich fahre ja eine Dreiviertelstunde gefühlt mit dem Bus in die Stadt rein. Und normalerweise zieht sich das an so einem Marktfrühstück morgen eigentlich schon ganz schön. Aber es waren so unfassbar viele Mainzer da. Ich habe noch nie so viele Leute mit mir zusammen aufs Marktfrühstück zum Stadion fahren sehen. Oh, und das war einfach so geil. Dann kommst du in die Stadt und es ist halt einfach alles rot. Es waren gefühlt 50% der Personen, die draußen waren, hatten einfach Trikots an, Schals, alles. Und boah, du hast gemerkt, der Vibe ist in der Stadt angekommen. Die Leute haben es einfach gefühlt.
Die Luft hat richtig gebrannt. Also wir hatten es tatsächlich so, wir haben in Sachen Terminplanung total reingeschissen und hatten uns noch, hatten eigentlich, mussten quasi einen Geburtstag schwänzen, um dabei zu sein, weil wir das nicht auf dem Schirm, also wir hatten es im November nicht auf dem Schirm, dass am 17. Mai der letzte Spieltag ist, das vielleicht zu entschuldigen, aber wir sind quasi von der Autobahn aus in die Stadt reingefahren und auch da, du hast die Autos mit Mainz 05 Aufklebern gesehen, du hast Schals gesehen, je näher du dann quasi der Altstadt kamst, desto roter wurde es auch, also es gab ja den Aufruf, alle in Rot ins Stadion, dem sind auch fast alle gefolgt. Es gab natürlich mal wieder die eine Person, die ein Torwarttrikot anhatte, aber das gehört dann auch dazu. Und das, ich hatte wirklich so das Gefühl, jeder hat in der Vorwoche sich alle möglichen Szenarien angeguckt. Was muss passieren, wenn das passiert? Ne? Also alle Eventualitäten wurden abgeklopft. Wie kann dieser europäische Traum von Mainz 05 wahrgemacht werden? Und was muss man damit für, also was muss man eigentlich als Fan mit ins Stadion bringen? Und da ging es halt schon los, dass eigentlich klar war, so früh wie möglich anstimmen, einstimmen und hochgehen und dann einfach auf diesen Anpfiff hinfiebern. Und das hast du halt in jeder Pore gemerkt. Und ich bin auch so ein Riesenfan vom letzten Spieltag zu Hause. Also ich meine, klar, wir sind alle, glaube ich, große Verfechter der Neuner-Konferenz am letzten Spieltag, aber zu Hause ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil du weißt, du hast so über die Saison dein soziales Umfeld in der Kurve auch gebaut, du weißt, das ist jetzt erstmal für die nächsten, weiß ich nicht, 8 Wochen das letzte Mal, dass du so zusammenstehst, es geht noch um was und alle sind da. Und das ist einfach so ein Vibe, den hast du vielleicht zu Beginn der Saison, aber so während der Saison kommt es da super selten zu.
Ja, und es ist halt, du sagst es schon, alle sind da, nicht nur so emotional, sondern auch präsent körperlich. So, jeder versucht auf jeden Fall an diesem Spieltag da zu sein. Jeder versucht auch so früh wie möglich da zu sein. Ja. Also das Stadion war gefühlt 1,5 Stunden vorm Spiel schon knackevoll. Du hast dich schon nicht mehr richtig bewegen können. Von unserer Gruppe hat es, glaube ich, fast jeder geschafft, da zu sein. Ich glaube, 1 oder 2 Ausfälle hatten wir natürlich leider trotzdem zu vermelden. Aber du hast auch schon gemerkt, wie früh es mit Fangesängen angefangen hat. Die Leute, die haben drauf gebrannt, loszulegen. Und das finde ich halt einfach so geil, wenn, wie du sagst, es geht noch um was am letzten Spieltag, aber es geht halt nicht um deine Existenz.
Es ist nicht kritisch, sondern es ist positiv. Klar, du kannst auch viel tief fallen, wenn du sagst, ja, okay, du spielst eigentlich seit Beginn der Rückrunde um Europa und jetzt kommt es am letzten Spieltag drauf an, ob das klar gemacht werden kann oder ob du daran scheiterst. Aber ich sag mal, in Mainz 05 Maßstäben ist es ja wirklich eine kleine Art zu scheitern und es hat auch, und da habe ich unter der Woche tatsächlich ein bisschen gelacht, sogar Christian Heidel dazu hinreißen lassen zu sagen, Mainz 05 ist ein Fußballclub, der gehört zwischen Platz 9 und Platz 5 in der Tabelle.
Es ist wirklich, also manchmal verstehe ich so dieser Heidelsche Kommunikationsschule nicht 100%. Der hat auch jetzt nach dem Spiel, um das mal direkt aufzugreifen, gesagt, zu 99% bleiben Amiri und Burkhardt. Und ich dachte so, das war so, hä? Random, so Sätze habe ich noch nie von Heidel gehört. Vor allem nicht bei mit so zwei offensichtlich krassen Personalien. Nein, es wird sich festgelegt, zack, da fällt der Hammer. Und
ich würde sagen, wir haben 99% der Bitburger Magnumflasche aus Christian Heidel gesprochen.
Oh, Junge. Aber gut, ich sag mal so, ich meine, ich freue mich, wenn es klare Aussagen gibt. Wir bemängeln es oft, dass der Verein einfach da so rumeiert um klare Aussagen. Am Ende war natürlich jetzt die letzten Wochen auch die Botschaft vom ganzen Verein und von allen Leuten um den Verein klar, wir wollen nach Europa. Alles wurde darauf ausgelegt und ich finde, im Endeffekt hat man es dann auch geschafft, das zu leben, dieses Motto. Und das finde ich eigentlich gut.
Ja, und das konntest diesen Schwung aus dem Bochum-Spiel mitnehmen. Weil ich fand auch, das haben wir letzte Woche ja auch gesagt, das war nach Wochen wieder so eine unfassbar überzeugende Leistung. Und das zum Saisonfinale mit nach Hause zu bringen. Und das war für mich auch so ein entscheidender Moment, dass du wirklich gesagt hast, mit Anpfiff hat das Stadion gebrannt. Die Luft stand in Flammen und jeder war auf seinem Posten. Und wenn ich jeder sage, dann meine ich alle 34.000 auf ihren Plätzen und die 11 Mainzer auf dem Feld. Weil das ging ja von der ersten Minute an nur nach vorne.
Dass wir einfach in den ersten 10 Minuten 300-prozentige Chancen sehen, die nicht reingehen. Puh, da haben wir aber auch, also glaube ich, alle mal kollektiv ein bisschen durchschnaufen müssen zwischendrin. Aber es blieb halt keine Zeit. Es ging weiter und weiter und weiter. Und ich, also jetzt mal ganz zusammenfassend um diese Halbzeit gesprochen. Ich habe noch nie eine bessere Halbzeit von Mannschaft, von Fans, von dem ganzen Verein drumherum gesehen, wie diese erste Hälfte. Wir haben mal lange Zeit geredet, über, es gab mal so ein Spiel gegen Hertha BSC, ja, wo wir genau 4-0 gewonnen haben. Das war auch ziemlich krass. Jetzt haben wir drüber gesprochen gegen Freiburg, wo wir Fans dieses Tor geschossen haben. Aber das war am Wochenende eine kollektive Leistung in der ersten Hälfte. Das würde ich jetzt mal behaupten, sucht europaweit seinesgleichen.
Das war eine kollektive Erfahrung. Also das kannst du gar nicht anders in Worte fassen. Es ging ja dann schon damit los, dass wir in der zweiten Minute die Frage hatten, hätte es einen Handelfmeter geben müssen oder nicht. Da war ja für mich schon so ein bisschen die Rolle des Schiris gesetzt für dieses Spiel, weil wenn man Johnny Burkhardt fragt und uns, dann war das natürlich ein Elfmeter. Aber es ist, ich glaube, wir werden an dieser Stelle im Podcast, also wirklich, wir werden häufig darauf zurückkommen, dass wir sagen, ja, hätte und so weiter. Im Endeffekt können wir es nicht beeinflussen, aber es sieht schon so aus, als wenn die Hand noch am Ball ist. Und ich lege mich da fest, wenn diese Situation in der 10. Minute oder in der 20. Minute passiert, dann wird das auch nochmal überprüft. Und dann wird sich das wirklich nochmal intensiv angeguckt.
Man muss ja dazu sagen, es wurde ja geprüft. Ja. Es gab ja eine Pause. Der Schiedsrichter hat ja das Spiel unterbrochen. Johnny Burkhardt hat genau die Handbewegung gemacht, die Hinkapier da zum Ball gemacht hat. Und meiner Meinung nach besteht da auch nach Sichtung der Bilder keine Zweifel, dass er den Ball mit der Hand berührt hat. Und dass das vor allem auch innerhalb des Strafraums war. Und ich meine, der VAR wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal von uns angesprochen werden. War ja quasi dritter großer Protagonist dieses Bundesligaspiels.
23. Mann.
Aber gerade wenn wir, ich springe jetzt mal vor, das Tor von Stefan Bell betrachten, was ja auch wegen einem Handspiel nicht gegeben wurde, wo ich sage, da wurde eine Entscheidung zurückgenommen vom Schiedsrichter, inklusive VAR, die also minimalst auf Videos und Fotos und was auch immer nachvollzogen werden kann. Wo du nicht mal genau weißt, ob Stefan Bell oder der Verteidiger den Ball berührt, sondern nur, dass einer von beiden den Ball berührt, weil die ihre Hände so nah beieinander haben. Und dann vorher diesen Elfmeter nicht zu geben, wo eindeutig ist, dass er mit der Hand den gespielt hat, das finde ich halt komplett fragwürdig. Und da rege ich mich auch heute immer noch ein bisschen drüber auf, wenn ich diese Spielzusammenfassung sehe. Weil gerade dieses Tor, was uns hinterher von Stefan Bell genommen wurde, das war, glaube ich, mit der emotionale Krönungspunkt für dieses Spiel. Aber gut.
Da kommen wir noch hin. Was mich da wirklich gestört hat, ich habe mir alle möglichen Zusammenfassungen angeguckt und es gibt nur eine Einstellung. Also ich hätte gerne, glaube ich, zumindest als Fan noch eine zweite Einstellung, um einfach fehlerfrei sagen zu können, okay, da war nicht dran. Aber so bin ich auf diese eine Einstellung von der Seite angewiesen und da sieht es halt so aus, als wäre er mit der Hand dran. Ja. Es hilft halt nicht, es wurde nicht gepfiffen und es hat unsere Mainzer ja auch nicht aufgehalten. Also das war ja, ich sag mal, was haben wir alles vor diesem Spiel gesagt? Leverkusen ist angeschlagen. Leverkusen, da geht es um nicht mehr viel. Die Vizemeisterschaft ist klar, die sind in der Champions League. Die wollen wahrscheinlich Schavi noch irgendwie einen guten Abschluss bereiten. Das haben sie zu Hause nicht hingekriegt gegen Dortmund. Warum sollten die jetzt bei uns weniger machen? So, aber es gab in der ersten Hälfte, und da bin ich komplett bei dir, es gab keinen Moment, wo Leverkusen an diesen Punkt gekommen wäre. Die haben einfach, du hast das Gefühl, die wurden mit so einer Hand immer so knapp unter Wasseroberfläche gehalten und waren die ganze Zeit darin versucht, aufzuatmen und es ging nicht, weil der Druck so hoch war.
Also, das ist tatsächlich auch genau mein Gefühl. Leverkusen hatte keine einzige Chance, in dieser ersten Hälfte irgendwas zu machen. Und man sieht es ja auch an der schieren Anzahl der Tore, die wir geschossen haben in dieser Hälfte. Jetzt unabhängig von dieser Elfmetersituation. Und dann sieht man es anhand der Anzahl der Tore, die wir nicht geschossen haben. Denn wir hatten ja insgesamt, glaube ich, also ich habe eben gesagt, in den ersten 10 Minuten 300-prozentige. Ich will jetzt mal runterkorrigieren, es waren nur 200-prozentige. Aber wir hatten noch hinterher die Amiri-Chance, Ende der ersten Halbzeit, die für mich auch definitiv eine 100-prozentige ist, wenn er den Ball ablegt. Und da denke ich mir so, also das heißt, wir hätten theoretisch von den Chancen, die wir kreiert haben, von dem Spiel, wie wir Masse gemacht haben, wir haben so hart dominiert, wir hätten 7 Tore schießen können in dieser Halbzeit. Und zwar verdient.
Ja, verdient. Und das finde ich halt so, so irre. Also das wäre ja, das musst du dir einfach mal geben. Wir spielen ja gegen Leverkusen und du könntest 7 Tore schießen. Es ist irre. Und ich, also was mir an diesem Nachmittag so viel Respekt abverlangt hat für die Mannschaft, war einfach auch der Punkt, jeder wollte das. Und jeder wollte, dass dieser Ball reingeht. Und ich finde, wenn man sich dann anguckt, wer alles ein Tor geschossen hat, egal ob es gezählt hat oder nicht, wir haben nicht einmal den gleichen Torschützen dabei. Und es geht dann halt weiter, dass das zweite aberkannte Tor halt von Hanke Olsen war, der einfach da reinläuft und es auch einfach probiert.
Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine Situation war, warum er da überhaupt vorne war. Aber geil, dass er da vorne war. Geil, dass er die Chance genutzt hat, dass er offensiv war. Also, ich meine, natürlich auch da haben wir Situationen, da müssen, Burkhardt, glaube ich, muss vorher abschließen oder so. Ich so, aber die Chancen waren da. Dann auch hinterher die Lee-Situation. Ja. Da gab es auch ein bisschen Gerangel im Strafraum. Natürlich Lee, wenn er einen Schritt weiter raus macht, dann steht er nicht im Abseits, ist der Ball hundertprozentig drin und dann wird das Tor auch nicht zurückgenommen. Das war übrigens die einzige fehlerfreie Entscheidung. Gut, war auch nicht mit VAR und sowas, hat der Linienrichter astrein erkannt, dass das Abseits war. Dieses Tor bemängel ich nicht. Ich feiere es natürlich schon, dass wir es geschossen haben. Aber
das ist das einzige Tor, wo ich dann sage, wenn du komplett konsequent bist, dann ist das auch ein Tor, was zählt, weil du in dem Moment, und das ist dann wirklich, glaube ich, der einzige Moment, wo ich Kritik übe, dann bist du als Stürmer so geistesgegenwärtig und rennst einfach ein bisschen schneller aus dem Abseits und dann stehst du eben nicht mehr da. Das ist aber auch das Einzige, was ich dazu anmerken will, weil das, also egal über welches Tor wir hier reden, die waren halt alle gewollt, die waren rausgespielt, die waren mit Hand und Fuß vorbereitet. Ob sie dann gelten oder nicht, jo.
Ich habe gerade ganz kurz einen Gedanken gehabt, dann habe ich ihn wieder vergessen, dann habe ich, eben hast du mich wieder dran erinnert, pass auf. Die Mannschaft hat so gespielt, du hast eben gesagt, wir haben alle vorm Spiel die Szenarien im Kopf gehabt, was muss passieren, was wäre, was kann sein in diesem Szenario und so weiter. Es gab ein Szenario, ich habe es ja letzte Woche auch angesprochen, wie wir noch in die Europa League kommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch während dem Spiel schon, die Mannschaft wollte diese 6 Tore gegen Dortmund noch rausholen. So haben die gespielt, als wenn es ohne Problem möglich wäre, dass sie diese 6 Tore kaschieren, wenn Dortmund einfach nur irgendwie gegen Kiel verliert.
Ja.
Und das finde ich so krass, dass du gegen den Tabellenzweiten, der bisher noch auswärts ungeschlagen ist, Vizemeister, letzte Saison astronomisch mit dem wahrscheinlich besten Trainer der Bundesliga und einem der besten Kader, dass du da hingehst und du dominierst die so hart, dass du eigentlich mit 6 Toren Unterschied gewinnen musst.
So, dass einfach gar kein Zweifel daran besteht, dass du eigentlich das Team der Saison bist. So, also ne, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wird einfach dieses letzte Spiel, wird alles auf eine Karte gesetzt und egal was ist, es sind ja auch dann viele Szenarien gemacht worden, dass Mainz im Prinzip nur unentschieden und so weiter und im Vorfeld, das klar war, im Prinzip, wenn wir nicht verlieren, kommt es auf Stuttgart an und dann ist alles klar. Aber das war ja nicht das, was in der ersten Halbzeit auf dem Platz zu spüren war, sondern da war einfach von allen klar, wir haben es in der eigenen Hand und wir wollen es selber machen. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, dass Paul Nebel das 1:0 schießt, das nicht aberkannt wird. Das ist auch schon wieder so ein Match made in heaven, weil es war sein 10. Saisontor. Und wir haben mit ihm vor der Saison gesprochen und er hat uns gesagt, sein Opa hätte ihm im Spaß gesagt, du schießt 10 Tore die Saison. Und ich sagte, ja, das mache ich. Und er hat fucking 10 Tore geschossen.
Das ist einfach, also diese Geschichte ist einfach so schön. Es freut mich so sehr für ihn. Ich habe wirklich im Stadion, habe ich mich daran zurückerinnert. Und ich hätte fast flennen können vor Glück. Es ist halt auch natürlich irgendwie krass, dass wir zwei Spieler haben, die mit eine zweistellige Anzahl an Toren schießen. Und da denke ich mir so, okay, diese Saison war halt wirklich krass. Die war halt wirklich krass. Und Paul Nebel hatte ja vorher schon in der 7. Minute oder sowas den Ball auf den Fuß, den er eigentlich nur reinpassen muss. Und er geht irgendwie einen Zentimeter am Tor vorbei. Und ich glaube, in dem Moment wusste er, der nächste Ball sitzt. Und dann trifft er den so, dass der perfekt abgefälscht wird und von Radetzky nicht mehr gehalten werden kann. Das war einfach, dieses Tor musste so fallen. Jeder im Stadion wusste, dieses Tor kann nicht mehr aberkannt werden, nachdem wir schon 3 Tore geschossen hatten gegen Leverkusen. Dieses Tor zählt, jeder wusste es.
Und es war, also da war auch kein Fünkchen Müdigkeit in jedem Torjubel, sondern nee. Wir haben ja wirklich das gleiche Feuerwerk für jedes Tor, egal ob es zählte oder nicht, abgebrannt. Aber das, was bei dem Tor von Paul Nebel passiert ist, das hat das nochmal, also das hat es wirklich getoppt, weil das kam so, also bei mir aus dem tiefsten Innern, weil ich war, wir waren ja am Sonntag am Bruchweg und da hängt ja so eine wunderschöne Tafel von Wolfgang Frank. Der sitzt so ein bisschen nägelkauend einmal am Spielfeldrand und guckt so ganz konzentriert aufs Feld und dem anderen ist er sich mega am Aufregen. Und das waren quasi genau meine zwei Gemütszustände bei diesem Spiel. Ich konnte mich fast gar nicht freuen, weil ich so unfassbar aufgeregt war. Und das war wirklich dieses Tor von Paul Nebel, da ist was in mir, also ich, dreimal vorher ist auch schon was mir ausgebrochen, weil ich dachte, jetzt ist es soweit. Aber das, also was da zusammenkommt, dass das dann das 1-0 ist, nachdem 3 Tore aberkannt werden, irre.
Was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, es ist natürlich eine krasse Sache. Wir haben dreimal dieses Tor geschossen, wir haben dreimal den Hallermarsch gehört und dreimal musst du deine Emotionen, die du rausgelassen hast, irgendwie wieder nehmen, einfangen und wieder reinstopfen. Und jedes Mal wird der Druck, mit dem du dich freust, größer. Dieses Tor, das hat einfach wirklich alles zum Explodieren gebracht. Wie gesagt, also deswegen, es musste auch so klar sein. Es musste so eindeutig wie möglich sein, dass es kein Abseits ist. Aber krasser Scheiß, ey. Junge, also ich kann nicht in Worte fassen, was da alles passiert ist. Ich habe auch schon wahrscheinlich 70% vergessen.
Das war wie so ein Fiebertraum. Ich habe auch gesagt, das Einzige, worum es mir wirklich leid getan hat, war der ganze Schobbe, der nicht mehr in die Becher zurückkam. Ja, es wurde von Torjubel zu Torjubel weniger nass. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und um den Deckel auf die erste Halbzeit drauf zu machen, dann hast du halt wirklich zum Ende der ersten Halbzeit noch diese Chance von Amiri. Und er will es selber machen und du weißt auch eigentlich, warum. Ich meine, es ist logisch. Er spielt gegen Leverkusen. Es ist eine krasse Saison von Mainz 05. Er ist derjenige, der vor der Saison gesagt hat, wir greifen Europa an. Und wenn er in diesem Spiel kein Tor, also ne, er wollte unbedingt beweisen, dass wir das machen und dass er das auch selber in der Hand hat, mit in der Hand hat. Aber in dem Moment den Ball einfach ablegen. Johnny war frei.
Ja.
Dann wäre das Ding drin gewesen. Und das war so, wir wissen nicht, wie viele Tore noch aberkannt werden könnten. Schieß doch einfach, gib den Ball doch lieber ab und schieß ihn ins Tor. Das war, ja.
Zumal ja noch dazu kommt, wie er den Ball erobert hat. Irre. Das war ja so gut gemacht von ihm. Das war ja so gut antizipiert, wie der Spieler sich bewegt, wie der Pass kommt. Was auch, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ey, das war purer Wille, wie er an diesen Ball gekommen ist. Und dann diesen, ich glaube, das ist, weil er den ersten nicht gemacht hat. Weil deswegen wollte den zweiten zu viel.
Genau, und da hätte es, glaube ich, in dem Moment ein bisschen mehr Übersicht gebraucht und dann wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Aber es, also, was ich mich dann wirklich in der Halbzeit gefragt habe, ist, wie machst du weiter? Weil, wir haben es gerade gesagt, die Luft hat gebrannt, alle waren da, es war eine irre Stimmung, es war ein irrer Fußball auf dem Platz. Und ich meine, wir kennen alle die Geschichte von Mainz 0,5. Wir sind ja jetzt schon länger dabei. Wie kommst du aus so einer Halbzeit raus, um wieder reinzukommen im Prinzip? Und ich fand auch, klar, wir hatten viele VAR-Entscheidungen, wir hatten viel Unterbrechung auch in der ersten Hälfte, 8 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Damit war auch eigentlich klar, egal wie es auf den anderen Plätzen aussieht, wir werden das letzte Spiel am Spieltag wahrscheinlich sein, das abgepfiffen wird.
Ja.
Und du guckst parallel auch auf die anderen Plätze. Wir haben immer gecheckt, was bei Stuttgart gegen Leipzig los war.
Leipzig hat geführt zu dem Zeitpunkt.
Eben. Und wir haben geführt. So, damit war eigentlich klar, dass das Schicksal steht auf unserer Seite. Wir müssen es nur nach Hause bringen.
Wir müssen es einfach nur ergreifen.
So. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat am Samstag, aber da kannst du mich auch korrigieren. Also es ist doch tatsächlich so, wenn es wirklich knappe Entscheidungen sind, dann ist immer die Frage, zeigst du die Zwischenstände im Stadion oder nicht? Und mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass das Spiel Stuttgart gegen Leipzig, dass die Zwischenstände im Stadion angezeigt wurden.
Das hat mich tatsächlich auch gewundert. Das war das einzige Spiel, wo die Zwischenstände gezeigt wurden.
Das stimmt nicht.
Echt? Das war das einzige, was ich gesehen habe. Also, es wurde kein einziger Zwischenstand gezeigt. Ich habe wirklich keine anderen gesehen. Ich wusste auch bis nach dem Spiel, bis ich irgendwann, bis zum nächsten Tag, ich musste erst mal gucken, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Ich wusste genau den Ausgang von 2 Spielen. Und also, ich fand es auch etwas befremdlich, dass genau dieses Spiel gezeigt wurde. Andererseits denke ich mir halt auch, die Fans wissen es eh. Der Verein weiß, dass es die Fans wissen. Es geht ein Raunen durchs Stadion, weil jeder nur sein Handy am Refreshen ist die ganze Zeit. Irgendjemand steht immer im Block um dich rum, der aktuelle Spielstände weiß, und dann kannst du sie halt auch einfach anzeigen. Und dann ist das nochmal so ein bisschen mehr extra Confirmation. Und ich habe, das ist jetzt natürlich viel reininterpretiert, aber ein bisschen auch das Gefühl, dass der Verein sagt, wir haben so ein Vertrauen in die Jungs, scheißegal, ob wir das zeigen oder nicht. Fuck egal.
Ja, aber ich sag mal, so wie die aufgetreten sind, kann ich aus dem Nachhinein da auf jeden Fall hineininterpretieren. aber zu der Geschichte gehört ja dazu, dass wir den Anfang der zweiten Hälfte verschlafen haben.
Und zwar nicht nur die Spieler.
Also,
das war auch der,
das
der,
hat mich im Stadion, das muss ich jetzt einfach mal, es tut mir jetzt auch leid für alle, die um mich herum standen, aber es war so nervenaufreibend in der ersten Hälfte. Und in dem Moment war mir zumindest bewusst, es muss sich jetzt wirklich alles darauf konzentrieren, dass es eben nicht kippt. Ne? Dass wir gegen Leverkusen, die jederzeit zurückschlagen können, egal wie wenig man von denen in der ersten Halbzeit gesehen hat, du musst auf dem Posten sein. Und dazu gehört auch als Fan zum Anpfiff wieder da zu sein. Und es waren so viele Leute um mich rum einfach noch irgendwie damit beschäftigt, sich zu organisieren in den ersten 3 Minuten der zweiten Halbzeit. Und ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, das ging den Spielern ähnlich. Also man hat so ein, ne, du kommst, ich meine, klar, das sind auch nur Menschen. Die schießen 4 Tore, du gehst mit 1-0 in die Pause, hast, wie viel haben wir jetzt gesagt, wie viele 100%ige auch gehabt? Also,
3 im weiteren
mindestens.
Das
musst du einfach auch verarbeiten. Ich glaube, da ist auch dann gerade so ein Job von Henrichsen wirklich nicht zu beleiden, der dann die richtigen Worte finden muss, um die Spieler wieder einzustimmen. Vielleicht braucht es in dem Moment auch weniger Worte. Aber egal, es hat auf jeden Fall, es war so bitter, dass es dann in der 50. Minute einen Elfmeter für Leverkusen gab.
Und das war, glaube ich, die erste und eigentlich, meine ich, auch die einzige Unsicherheit in der Abwehr, die ich gespürt habe. Wo Hanke Olsen, der vorher schon eine 100%ige hat, der schon das Tor gemacht hat, diesen Elfmeter verursacht. Und also ich habe eigentlich direkt gewusst, der VR kassiert den nicht wieder ein. Das war mir zu deutlich, zu viel am Mann, zu viel gehalten und getroffen und was auch immer. Und ja, am Ende Es ist halt wirklich ein Leid, und es tut mir auch leid, dass ich das jedes Mal sagen muss, aber Robin Zentner kann einfach keine Elfmeter halten. Dass er jetzt mal einen Elfmeter gehalten hat in seiner Karriere, ist schön, aber es ist einfach ein Given. Wenn jemand gegen uns antritt und Robin steht im Tor, dann wird er ausgeguckt. Und Patrick Schick ist halt Patrick Schick.
Ja.
Gell? Ich meine, der hat nicht umsonst über 20 Saisontore gemacht. Zweitbester Torschütze der Bundesliga. Und ja.
Der macht seine Chancen. Und ja, ich mache da Robin auch keinen Vorwurf. Wie gesagt, mittlerweile denke ich mir, er ist so lange schon Torwart und er hat auch sich verbessert und er hat eine krasse Saison gespielt, aber ich glaube, das ist wirklich seine Achillesferse.
Ja, ja.
Und jo, dann ist das halt so. Es ist halt einfach nur ärgerlich, dass es in der 50. Minute passiert. Du hast gesagt, Leipzig lag in dem Moment vorne. Und du weißt einfach, wenn es so bleibt, wie es gerade in dem Moment ist, dann sind wir auf Platz 7 und dann war es das. Und also ich kann wirklich nur aus meiner rein emotional gefärbten Sicht sprechen. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, wo das 1-1 gefallen ist, nicht das Gefühl, dass jetzt sofort die Kehrtwende kommt, sondern es braucht einen Moment. Und es hat einen Moment zu lang gedauert, weil, ja, dann gibt es halt ein absolutes Mismatch hinten in der Abwehr zwischen Sano und Schick und der kommt zum Kopfball und das Tor ist drin.
Ich habe in dem Moment einfach nichts gefühlt. Das war wirklich ganz kurz, glaube ich, einfach Leere in mir gehabt. Kurz auch so ein bisschen über Resignation nachgedacht, aber ich glaube, wie es immer so ist, als Mainzer braucht man manchmal einfach da auch so einen Nackenklatscher. Und dann,
hallo, Wachmoment.
Genau, und dann brauchst du halt auch einfach den Moment, dass eben nichts von selbst läuft. Auch wenn du so eine Halbzeit gespielt hast. Auch wenn du die dermaßen an die Wand gespielt hast, dass die keine Luft mehr zum Atmen hatten. Leverkusen kann das. Die brauchen 5 Minuten und dann machen die ihre Dinger. So, und ich glaube, das haben die Spieler gemerkt. Das haben wir gemerkt. Und danach ging das Inferno wieder los.
Das war nämlich wirklich dieser Moment, dass du sagst, okay, du hast hier offensichtlich 10 Minuten in den Sand gesetzt. Die waren richtig teuer, aber wir machen jetzt weiter. Und das ist was für mich auch das so ein bisschen sinnbildlich für diese Saison steht, weil das eine Qualität ist, die Mainz 05 in dieser Saison auf den Rasen gekriegt hat. Und zwar zählbar. Und das war einfach wieder der Moment, wo sich so von unten aufgebaut hat. Und dann haben wir halt auch noch, dann kommt es einfach dazu, dass wirklich Lee, der, ich sag mal, ne, in der ersten Halbzeit dann im Abseits stand und wenn er schneller gewesen wäre, wir haben drüber geredet, hätten wir vielleicht noch Chancen gehabt, gut. Aber der macht dann diesen Weg nach vorne und zieht in den Strafraum rein und wird gefoult. Und es gibt einen Elfmeter.
Aber erst durch den VAR. Der Schiri hat nicht von selbst gepfiffen. Und ich meine, das ist irgendwie, wie gesagt, das ist die Geschichte dieses Spiels, ist die Geschichte des VAR, weil ich verstehe halt nicht, wie das da so alles passieren konnte. Es ist mir immer noch ein Rätsel, dass irgendwie die Sterne sich so gekreuzt haben, dass das in einem Spiel alles auf einmal passiert. Wir waren uns relativ sicher, dass Lee da getroffen wurde. Wir haben uns extrem gefreut, dass die Entscheidung für uns gefallen ist.
Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe da gestanden und habe gesagt, alle, als er rausging, haben alle gesagt, wenn er rausgeht, dann wird er uns den auch geben. Ich habe gesagt, Leute, wart ihr in der ersten Halbzeit nicht im Stadion? Hier läuft gefühlt alles, was mit dem Videoschiedsrichter zu tun hat, gegen uns. Warum sollte er uns den Elfmeter geben? Warum? Und auch als es dann soweit war, ich konnte nicht hingucken. Ne?
Es haben so viele Leute im Block diesen Elfmeter nicht gesehen. Es haben, also
aber
es,
bewusst.
Ja, natürlich. Nee. Also wirklich bewusst sich rumgedreht, weil sie es auch einfach, ich glaube, das war emotional schon echt viel, dieser Moment. Natürlich dann steht da Johnny, unser Kapitän, in diesem Moment. Und wir alle wissen, okay, das könnte Johnnys letztes Spiel sein. Johnny hat schon, 17 Tore gemacht. Das könnte das letzte Tor sein, was er in diesem Stadion für uns schießt. Und ein bisschen bedeutungsschwanger war dieser Moment schon. Natürlich auch mit der gesamten anderen Situation, die da hinten dran stand. Weil es aber auch ein echt guter Konter war. Also ich sag mal jetzt, Leverkusen liegt dann vorne. Und du kannst endlich mal direkt nachziehen und ausgleichen und die wieder für gleiche Voraussetzungen sorgen. Und dieser Elfmeter, boah, ich habe Radetzky gesehen, wie er in die richtige Ecke springt. Ich habe gesehen, es hat geknallt am Pfosten und ich habe echt ganz kurz gedacht, es ist passiert. Und dann habe ich gesehen, dass das Netz sich bewegt und ich bin einfach, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Leute durch den Block geschmissen habe oder so. Boah, Alter, was eine krasse Situation.
Ich hatte vor mir ein Mädel stehen, die hat, die war allein im Stadion, weil ihre Begleitung irgendwie nicht kommen konnte. Und immer bei entscheidenden Momenten, wenn gejubelt wurde, hat sie die per Videocall angerufen und die konnte sie im Block sehen, sie konnte teilweise das Spielfeld sehen. Die war quasi immer damit beschäftigt, auch ihrer Freundin mitzuteilen, hier passiert gerade was. Und die war so fertig, weil die ganze Zeit diese Videocalls machen musste. Und die hat sich dann irgendwann nur zu mir rumgedreht und sagte so, nee, das kann ich mir jetzt nicht angucken. Und dann haben wir uns beide ganz tief in die Augen geblickt und in dem Moment ist dann das Tor gefallen. Aber das hat mich emotional wirklich einfach nur fertig gemacht. Und dann kam die Nachricht aus Stuttgart, dass sie ausgeglichen haben.
Das war ziemlich zeitgleich, gell?
Das kam ungefähr, also gefühlt zeitgleich.
In der Sekunde, wo Johnny den Elfmeter getreten hat, kam das.
Und es wurde halt im Stadion immer spürbarer, dass das funktioniert. Dass wir das schaffen. Dass wir trotz dieser Anzahl an aberkannten Toren in der ersten Halbzeit hier nicht ohne Europateilnahme rausgehen.
Mhm.
Und von Leverkusen kam halt auch gefühlt nicht mehr so viel.
Man muss aber auch sagen, von uns kam auch nicht wirklich so viel mehr. Also gut. Man könnte schon sagen, unser Offensivpulver haben wir ein bisschen verblasen. Ich glaube, von den 20 Torschüssen, die wir abgegeben haben, waren 17 in der ersten Hälfte. Gefühlt. Gefühlte Wahrheiten heute nur. Und man hat schon gemerkt, okay, aber dann gegen Ende so, 85. Minute, man hat dann irgendwann gehört, oh, Stuttgart führt. Und es wurde immer realer irgendwie. Natürlich darf man selbst auch sich nicht aufs Kreuz legen, weil wenn Leipzig einmal ausgleicht und so eine Schrecksekunde hatten wir ja schon, die haben ja noch ein aberkanntes Tor geschossen.
Da hat der VAR auch mitgespielt.
Ja, also nochmal so eine VAR-Situation im Kopf. Und ich glaube, wir wussten alle irgendwie, auch wenn es jetzt nur ein paar Ecken sind, die wir da rausgespielt haben, irgendwie, da kann noch was passieren, oder?
Ja, also es war ja, die Mannschaft hat ja zu keinem Zeitpunkt während des Spiels irgendwie auch nur die, also klar, bis auf die ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte, aber es war immer so, dass du das Gefühl hast, spielerisch kriegen wir hier immer noch Lösungen, die wir uns gegenseitig anbieten können und aus denen können Tore entstehen. Und wenn das eine Ecke ist, in der 95. Minute und es Stefan Bell ist, der dieses Tor macht. Und Bene, wir sind zwei Leute davon, aber wir kennen auch mindestens 10 andere Leute, die haben geheult bei diesem Tor.
Es war zu viel. Es war einfach zu viel.
Das
waren einfach alle Emotionen. Wir gucken uns jetzt in die Augen. Wir flennen beide schon wieder.
Heulen.
Weil dieser Moment einfach so schön war. Ich glaube, ich bin bei weitem nicht der größte Stefan Bell-Fan. Aber das macht was mit einem, wenn dieser langjährig gediente Spieler, der, keine Ahnung, 300 Bundesligaspiele für uns gemacht hat, irgendwie schon zum 5. Mal aus einer Situation zurückkommt, wo er eigentlich abgeschrieben ist. Wenn der dann hinterher gegen den Vizemeister auf den Platz schießt und uns nach Europa schießt, Alter, das macht was mit einem. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber dass uns dieses Tor genommen wurde, das ist eigentlich das einzige Manko an diesem Spiel und das einzige, was ich wirklich ändern müsste. Alles, das Leiden vorher, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ja, ich blender schon wieder. Es ist mir alles scheißegal. Das Spiel war so perfekt, wäre perfekt gewesen, wenn Stefan Bell dieses Tor gemacht hätte, wenn es gezählt hätte. Du hast das gesehen an den Spielern, an den Fans. Jeder wusste, Alter, das ist ein fucking magischer Moment. Das ist unser Moment. Das ist ein vereinsprägender Moment.
Dafür gehst du ins Stadion.
Genau, für diese Momente gehst du ins Stadion.
Ne, also wir können darüber reden, dass Paul Nebel zweistellig Saisontore schießt in diesem Spiel. Wir können darüber reden, dass Johnny Burkhardt den Vereinsrekord ausbaut und wahrscheinlich am letzten Spiel bei uns im Stadion ein Tor nochmal schießt. Aber dass Stefan Bell, und wir werden nächste Woche drüber reden, der Mann der Saison ist, der einfach 7 Leben hat, der diese Saison mit Gold nicht aufzuwiegen ist, der sich abrackert, der wirklich einspringt, wenn man eigentlich denkt, wir haben im Sommer uns defensiv nicht gut genug verstärkt. Und dann kommt Stefan Bell und beweist dir das Gegenteil. Er war ja immer da. Er bringt's auf den Rasen. Er wird durch eine Verletzung zurückgeworfen. Und dann steht er am letzten Spieltag zu Hause auf dem Rasen und macht dieses 3-2.
Hollywood-Ending eigentlich, gell?
Also das ist eine Klammer, die kannst du keinem erzählen. Und deswegen haben wir auch im Thementrainer einfach an der Stelle aufgehört. Weil die Erzählung
das
endet hier.
Das ist nicht passiert.
Alles, was danach ist, ist egal. Weil das hast du auch gemerkt in dem Moment. Ich habe ja schon gesagt, wir waren nicht die Einzigen, die geflennt haben im Stadion. Aber alles, was du noch an Restenergie im Körper hast, hast du in diesem Moment rausgelassen. Da ist alles explodiert. Also das muss ein Beben bis zum Dom gegeben haben, weil das sind so Momente, die erlebst du auch selten im Stadion. Und wenn sie dann passieren, du wirst dich immer dran erinnern. Und für mich war auch dann tatsächlich das Ding, das Tor wurde zurückgenommen. Alle waren so ein bisschen nicht müde, aber es war klar, wir schaffen es nach Europa.
Das andere Spiel war abgepfiffen zu dem Zeitpunkt schon.
Wir schaffen es nach Europa mit oder ohne Stefan Bell-Tor. Mit Stefan Bell-Tor hätte es einen Platzsturm gegeben.
Ja, nichts hätte mich aufhalten können,
nichts,
wirklich.
Nichts. Und es war so ein bisschen dann, nicht, dass die Stimmung sich nicht abgeebbt wäre, aber es wurde so, wurde es durch die Rücknahme des Tors gedämpft, aber es war ja dann auch so die Ansage, geht nicht auf den Rasen, bleibt auf der Tribüne. Und ich hätte mir einfach so sehr gewünscht, dass wir da den Emotionen freien Lauf lassen können. Und ich wäre wirklich gerne auf den Rasen gelaufen. Aber ich habe es mit Abpfiff auch nicht gefühlt.
Nee, der Moment war dann vorbei. Das war in Ordnung. Wir haben alle ein bisschen geschmunzelt über die Ansage. Es war in Ordnung so. Ich meine, wir haben auch genug gefeiert hinterher. Es war schön. Wie du schon sagst, der emotional Höhepunkt war halt dieses Tor. Die Feier hinterher, wie gesagt, natürlich ist auch geil. Und ich habe immer noch ein offen von diesem Europapokal. Wirklich, also ich wache jeden Morgen damit auf und ich gehe jeden Abend damit ins Bett aktuell. Und es ist geil. Ich fühle es mega und ich habe auch schon gegoogelt, wie lang man auf die Azoren fliegen muss. Ob man da ohne Umstieg hinkommt. Aber, also, wie du schon sagst, ich glaube, wir waren alle, die Saison war hart für uns, hat uns alle mitgenommen und man hat das schon auch gemerkt, als dann die Saison endlich fertig war, das war unser Moment, aber es war auch irgendwie gut, dass dieses Auf und Ab und hochgeflogen dann irgendwann mal vorbei war.
Ja, wobei ich da sagen würde, also, ich habe auch schon härtere Saisons bei Mainz 05 erlebt, wo es halt um die Existenz des Vereins ging.
Klar.
So, wir haben uns zum ersten Mal nach 9 Jahren wieder für das europäische Geschäft qualifiziert. Und wir sitzen hier in unserer 7. Saison. Und wenn du überlegst, was wir auch vor unserem Podcast in diesen 9 Jahren alles durchgemacht haben, was da im Verein passiert ist, was sportlich passiert ist, aus welchem tiefen Jammertal wir kommen, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, wir fliegen im September auf die Azoren und es ist uns total egal, weil Mainz 05 spielt international, dann ist das einfach so ein Kreislauf, der sich da schließt und das ist einfach wunderschön. Und das ist das, was ich einfach gedacht habe, da kam am Samstag einfach so viele. Ich meine, ich komme aus dem Geschichtenerzählen, aber so viele Story-Arcs kommen da zusammen.
Ja.
Und wenn du dann überlegst, Leverkusen, wie gesagt, du hast gesagt, die sind jetzt schon ewig und 3 Tage auswärts ungeschlagen. Die sind weiter ungeschlagen. Wir haben unseren Vereinsrekord aufgestellt mit 13 Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen zu Hause. Und die letzten 5 Heimspiele von Mainz 05 endeten alle unentschieden. Ist auch ein neuer Vereinsrekord.
Scheiße, so viel schon wieder ganz.
Dann könntest du wirklich sagen, es ist alles perfekt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass es in dieser Bundesliga-Saison 499 Heimtore waren. Und das letzte Heimtor war das von Stefan Bell und das wurde aberkannt. Das wäre das 500. Heimtor der Bundesliga-Saison gewesen.
Gott, Mann, ey. Ach ja, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was ich gerne auch nochmal sagen möchte und da würde ich mir gerne in der Retrospektive nochmal selbst auf die Schulter klopfen.
Was kommt denn jetzt?
Und zwar, wir haben letzte Woche nicht drüber geredet, aber Johnny hat letzte Woche sein 40. und diese Woche sein 41. Tor für Mainz 05 geschossen. Ich möchte gerne mir eine Teilschuld geben an diesen Toren, weil seit ich gesagt habe, Johnny schießt nicht mehr ein Tor diese Saison, hat er in jedem Spiel getroffen.
Sehr gut. Nehmen wir. Vor allem Johnny Burkhardt wird das nehmen. Der wird jetzt nur noch drauf hören, wenn er in Zukunft irgendwo, also vielleicht spielt er ja, zu 99% spielt er ja nächste Saison noch bei uns.
Ja.
Das heißt, du weißt schon, was deine Bold Prediction für die nächste Saison ist. Johnny Burkhardt schießt kein Tor für Mainz 05.
Nee, ich sage, er schießt keine 20 Tore für Mainz 05.
Ach so, okay, Entschuldigung.
Ja, weil das, also ich meine 18, dann muss er jetzt schon 20 machen,
ja,
oder?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also da geht noch was. Ich meine, wir können uns nicht beschweren, an der Effizienz hat es diese Saison tatsächlich nicht gelegen.
Nee.
Aber ja, also auch nochmal zu den Feierlichkeiten nach dem Spiel. Wie gesagt, ich wäre gerne auf den Platz gerannt, ich hätte gerne alles rausgehauen. Es hat trotzdem Spaß gemacht mit der Mannschaft. Wenn ich noch einen Punkt anbringen darf, also ich meine, legendär sind jetzt schon diese Magnum Bitburger Flaschen. Es ist halt einfach.
Die Frauen auch hatten.
Ja, ja.
By the way.
Die hatten aber auch Magnum-Gläser vom Bitburger.
Das habe ich jetzt nicht gesehen.
Die habe ich nämlich bei den Herren nicht gesehen. Aber es erinnert mich so ein bisschen an das Rosenwasser bei der Formel 1. Weil es auch nicht so richtig sprudelt. Du hast richtig gesehen, wie die Jungs versucht haben, sich gegenseitig damit abzuspritzen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert.
Hinterher bei der PK hatten sie aber Shampoos.
Ja, der hat dann auch ordentlich, der hat auch noch ein Handy kaputt gemacht. Oder was?
Ah, ja.
Also gehört halt alles dazu. Und was für mich auch zum Abschluss einer Saison dazugehört, sind eigentlich noch ein paar warme Worte von den Offiziellen des Vereins.
Mhm.
Und das hat gefehlt.
Das ist mir auch aufgefallen im Stadion. Ich habe jetzt gehört, das war offensichtlich Absicht so. Also mir wurde das zugetragen, dass der Verein gerne den Spielern, den Fans quasi diesen Moment nicht irgendwie durch eine Rede noch länger ziehen wollte. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Natürlich, ich habe es auch irgendwie ein bisschen vermisst, weil es halt so dazugehört. Aber wir haben jetzt nicht direkt irgendeinen Spieler, den wir hätten verabschieden müssen.
Ja, genau. Also das ist es wurden keine Blumen überreicht. Es
genau,
gab kein Dankesbildchen oder irgendwas.
Es gibt keine festen Abgänge eigentlich. So, alle Leute, die hätten verabschiedet werden können, so jemand wie zum Beispiel Danny da Costa, Stefan Bell, Batzi, die wurden alle verlängert.
Ja, die bleiben einfach, die bleiben.
So, und dementsprechend ist das auch nicht notwendig gewesen, da die Feierlichkeiten nochmal aufzubrechen durch so einen offiziellen Akt. Und dementsprechend hätte ich mich mehr gefreut, wenn es dann Freibier gegeben hätte nach dieser Saison, aber es gab leider nur Bier zu vergünstigten Preisen oder Getränke zu vergünstigten Preisen, wo ich auch dachte, in welcher Welt leben wir denn hier?
Was also nach 9 Jahren qualifizieren uns wieder für Europa, aber fürs Bier hat es nicht gelangt. Also das hat mir so ein bisschen Vibes gegeben von, die Fässer sind schon angestochen, die halten sich nicht bis Ende August.
Ja, Mann, das ist irgendwie sowas. Ach ja.
Aber das hat uns nicht davon abgehalten, nee, den Samstag ordentlich zu begießen. Mit Wasser, Wein, mit allem. Ich meine, danach war ja noch ESC. Das ist auch so ein Grund, warum ich nicht so eine krasse Stimme habe, weil ich bin glühender ESC-Fan und Espresso Macchiato war schon immer mein Lieblingsgetränk. Aber ihr wisst alle, was jetzt kommt, wenn wir mit dieser Episode hier fertig sind. Denn ich glaube, Bene, das sind wir jetzt an der Stelle. Wir haben den Samstag noch einmal komplett, wir haben das komplette Mainz 05 Wochenende.
Wir haben eine Sache noch nicht angesprochen und zwar die U23 hat es noch vor dem Spiel geschafft, was wir auch durch Live-Ticker verfolgen konnten, den Nichtabstieg zu vermeiden. Genau, sie haben den Abstieg vermieden durch einen eigenen Sieg und natürlich auch die anderen Mannschaften haben drumherum mitgespielt. Also auch die dürfen weiterhin Regionalliga spielen.
Ja.
Auch da nochmal Glückwunsch. Und deswegen ist es nämlich eigentlich ein perfektes 05-Wochenende gewesen. Es sind alle Ergebnisse exakt so ausgegangen, wie wir sie gebraucht haben. Wir haben zweimal, hätten wir uns gewünscht, dass wir, also jetzt gerade bei den Frauen und bei den Herren, hätten wir uns gewünscht, dass wir dieses Spiel gewinnen, dass wir mit, wie sagt man, mit Gloria oder was auch immer, da uns selbstständig den Ruhm da abholen und das jeweilige Ziel erreichen. Aber es hat zweimal ein Unentschieden gereicht und es war in Ordnung und es hat einfach gepasst. Dieses Wochenende war so, wie es war, perfekt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es gab nur ein halbwegs ebenbürtiges Wochenende, was wir jemals hatten. Und das war, als die U19 Meister geworden ist und wir hatten vorher schon gegen Bayern gewonnen. Aber eigentlich kann auch dieses Wochenende fast nicht mithalten mit diesem. Also diesen irgendwo ebenbürtig, aber irgendwo ist dieses Wochenende auch einfach ein absoluter Rausch gewesen.
Ja, und das haben wir bei Mainz 05 auch gebraucht, vor allem nach dieser Saison. Und wir werden uns die Saison natürlich nochmal in voller Gänze geben. Wir wechseln dazu dann wieder AZ-Kompetenz ein und Taktik und Statistikkompetenz ist ja da.
Der Analysemodus, der wird eingeschaltet.
Genau, sehr gut. Wir schalten wieder um auf Analyse. Und zwar schon in wahrscheinlich so 5 bis 7 Tagen wird es unsere Saisonabschlussfolge geben, wo wir uns dieser Saison 24/25 nochmal in Gänze mit allem beschäftigen, was passiert ist. Wir gucken uns das komplett an. Ihr könnt in Vorbereitung ja nochmal unsere Hinrundenanalyse hören. Da waren, glaube ich, nämlich einige Sachen dabei, die wir gesagt haben, die so da nicht mehr eingetroffen sind. Sowas finde ich immer ganz lustig. Ich suche die auf jeden Fall, auch die Hot-Takes noch raus für die Saisonabschlussfolge. Wenn es dann soweit ist, erfahrt ihr es natürlich, aber wir sind natürlich auch froh, wenn ihr uns eure Themen schickt. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich mich die ganze Saison über gefragt, gibt es da nicht irgendwas, was das belegt? Schreibt's uns. Wir sind die Trüffelschweine, wir kümmern uns drum und dann setzen wir uns am kommenden Wochenende hier in der Altstadt zusammen, legen alle Fakten auf den Tisch, wälzen uns da einmal durch und ihr könnt euch dann unser 5-Stunden-Brett, es kann ja, also ich sag mal, es hat ja auch Tradition, dass der nächste Saisonabschluss noch länger wird als davor. Ich glaube, wir sind gerade so bei 3 Stunden ungefähr. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ordentlich Futter im Sommer freuen und vielleicht gibt es ja noch irgend so einen Sommerschmankerl. Mal gucken.
Schauen wir mal, was wird.
Wir besprechen das auch unter der Woche und dann hört ihr das auf jeden Fall bei der Saisonabschlussfolge. Wir wechseln uns jetzt emotional hier aus und auch stimmlich. Wir müssen das jetzt schon, damit es am Wochenende klappt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Bene, für diese wunderbare Folge.
Es war wie immer ein Fest. Ich glaube, zu zweit haben wir auch noch nie gepodcastet, oder?
Weiß ich gar nicht.
Oder einmal, kann das
oder
sein?
Oder einmal?
Doch, ist möglich, dass wir einmal. Aber es ist eine Seltenheit, dass wir zu zweit hier sitzen. Und mir hat es auch ganz besonders viel Spaß gemacht mit dir heute.
Es war mir ein Fest und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.